Deutschlandfunk Kultur heute.
Herzlich willkommen, Anna Kohn ist mein Name. Und wir beginnen diese Sendung mit Konrad Adenauer.
Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Denn heute, vor genau 70 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und verkündet. Konrad Adenauer hatte da gerade seine Unterschrift unter das Dokument gesetzt. Die Würde des Menschen, Gleichberechtigung, die Meinungs-, Glaubens- und Versammlungsfreiheit, die Kunstfreiheit in Artikel 5, all das wurde in dieses Grundgesetz aufgenommen. Was bis heute fehlt, das ist das explizite Bekenntnis zur Kultur als Staatsziel. Dabei hatte die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestags 2005 eigentlich genau das empfohlen. Und auch mehrere Parteien haben Versuche gestartet, die Kultur im Grundgesetz explizit zu verankern. Das ist aber gar nicht nötig, sagt der ehemalige Kulturstaatsminister Michael Naumann. Er meint, Kultur muss nicht explizit als Staatsziel ins Grundgesetz. Ich habe ihn gefragt, warum denn nicht?
Weil Artikel 5 des Grundgesetzes eine Norm ist, nach der sich das Selbstverständnis des Staates zu richten hat, der Gesellschaft, nicht nur des Staates, die Länder, die Kommunen, erstens. Und zweitens, weil die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Meinungsfreiheit in allen Gebieten, Journalismus, Publizistik, Verlagen, Kunst, Theater, Oper und so weiter und einer zensurfreien Kunst einhergeht mit der Verpflichtung, dies auch zu fördern. Das haben diverse Verfassungsgerichtsurteile klipp und klar gemacht, sodass ich das Gefühl habe, wenn wir jetzt noch ein Einzelgesetz dazu packen, das uns erklärt, welche Branchen wie besonders gefördert werden müssen, satteln wir das Pferd noch gewissermaßen zum zweiten Mal auf, wobei diese offen interpretierbare Norm von Artikel 5 des Grundgesetzes im Grunde genommen eine viel größere Verhandlungsmasse anbietet für die Institutionen, die Kulturinstitutionen, die Kulturverbände gegenüber dem Staat. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es gibt, glaube ich, kein anderes Land in Europa, was aufgrund auch unserer föderalen Geschichte so viele Milliarden ausgibt für die Kulturen. Punkt.
In der Vergangenheit hat sich aber auch die SPD, also ihre Partei, dafür eingesetzt, dass die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz kommt. Wie kommt das? Die Gründe, die Sie eben genannt haben, waren der SPD ja wahrscheinlich auch bekannt.
Ach je, meine Partei hat viele Dinge gesagt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und das gehört eben auch dazu. Das ist eben eine, wie man früher sagte, breit aufgestellte Vereinigung von oder ein Verein von politisch interessierten Menschen, die logischerweise nicht alle der gleichen Meinung sind. Und ich kann Ihnen also, wer auch immer das innerhalb der SPD gefordert hat, nur empfehlen, ganz einfach die diesbezüglichen Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die alle außerordentlich kulturfreundlich sind, zu lesen. Wir werden dort auch als Kulturstaat beschrieben in einem Urteil, was so viel heißt, der Staat ist verpflichtet auch, seine eigene Voraussetzung, nämlich ein kulturell engagiertes, normativ gewissermaßen sich selbstbewusstes Land zu fördern. Das zu lesen kann ich nur all denjenigen wünschen, die sich gleichzeitig auf die Socken machen, um spezielle Fördergesetze für Kultur durchzusetzen. Dann stellt sich dann nämlich sofort die Frage, wie viel für die Oper, wie viel für die Marionettenspiele und wie viel für Staatstheater. In anderen Worten, diese Form der Debatte führt in letzter Instanz zu einer Ermächtigung des Staates gegenüber den kulturellen Institutionen unseres Landes. Das möchte ich nicht.
Jetzt wurden Sie ja Ende der 90er der erste Bundesbeauftragte für Kultur und Medien beziehungsweise Kulturstaatsminister, wie man so sagt. Warum wurde denn damals entschieden, die Kultur bei diesem Amt anzusiedeln, aber eben nicht ins Grundgesetz zu schreiben?
Diese Debatte ist mir völlig damals fremd gewesen und wie sie im Grunde genommen dem Schröder zweifellos auch.
Gerhard Schröder, meinen Sie, der das damals ins Leben gerufen hat?
Ja, natürlich. Es war ganz einfach so, dass über die diversen Institutionen, diversen Bundesministerien sehr viel Geld verstreut war, und es aber trotzdem keine kulturpolitische Debatte im Parlament gab, weil die wurden gewissermaßen als Einzelposten im Haushalt etwa des Auswärtigen Amtes, des Innenministeriums, des früheren vertriebenen Ministeriums, überall lag ein bisschen Geld rum, was für kulturpolitische Aufgaben reserviert worden war und ausgegeben wurde. Aber eine richtige kulturpolitische Debatte, zum Beispiel über die Wichtigkeit des deutschen Buchhandels, wurde im Parlament seinerzeit nicht geführt, sondern das überließ man den Ländern mit der Konsequenz, dass wir beinahe eine schwere Schlappe in Brüssel hätten hinnehmen müssen, weil die Länder sich nicht wehren konnten gegen das Vorhaben der Europäischen Kommission, den gebundenen Ladenpreis abzuschaffen. Und das konnte damals verhindert werden durch diese Bundesinstitution, die, also den Staatsminister für Angelegenheiten der Kultur und der Medien beim Bundeskanzler, der konnte dann in Brüssel nämlich drohen mit Haushaltsveto oder aber auch Zugaben für den Haushalt. Das konnten die Länder nicht.
Sagt Michael Naumann, ehemaliger Kulturstaatsminister. Kultur auf Deutschland-Ebene war unser Thema. Und jetzt schauen wir mal darauf, wie es damit auf europäischer Ebene aussieht. Denn heute Morgen um 5 Uhr hat ja die Europawahl begonnen. Da hat das erste Wahllokal am Amsterdamer Flughafen aufgemacht. Die Niederländer und die Briten sind die ersten, die abstimmen dürfen. Und Gerbrand Bakker ist Niederländer, niederländischer Schriftsteller. Und mit ihm habe ich über die europäische Kultur geredet. Wenn es die denn überhaupt gibt. Sie kennen Bakker vielleicht von seinem Debütroman Oben ist es still. Für seine Romane hat er mittlerweile zahlreiche Preise erhalten. Bakker wohnt in Amsterdam und in der Eifel. Und meine erste Frage an ihn war, Amsterdam und die Eifel, zwei sehr unterschiedliche Orte, beide in der EU. Können sie eine gemeinsame Kultur ausmachen?
Da gibt es ein bisschen Unterschied. Also der Eifel hier, da ist man überwiegend katholisch. Und manchmal auch noch richtig katholisch. Das kenne ich in Amsterdam gar nicht. Ich kenne es von meiner Jugend aus auch nicht. Also das ist doch ein großer Unterschied. Aber letztendlich sind Leute Leute. Und ja, man hat in Amsterdam mit Leuten zu tun und man hat hier mit Leuten zu tun. Also so viel Unterschied gibt es auch wieder nicht. Man trinkt hier vielleicht ein
Und wenn wir mal herauszoomen quasi aus diesen beiden Orten und so das große Ganze betrachten, was würden Sie denn sagen, hält diesen europäischen Kulturraum zusammen? Die europäische Kultur, was glauben Sie, was ist das?
Oh, ich glaube, das gibt es nicht. Nee, ich glaube wirklich, das gibt es nicht. Ich komme in andere Länder auch, Griechenland, England, Spanien, Frankreich. Und was man dann doch vor allem bemerkt, ist, dass, ja, ich denke, seit Anfang diese Europäische Union sich in diese unterschiedlichen Länder eigentlich nichts geändert hat. Also Griechen bleiben Griechen, Engländer, vor allem Engländer, bleiben Engländer, Holländer bleiben Holländer und Deutschen bleiben Deutschen. Ich sehe so nicht einen richtigen Zusammenhang innerseits von Europa.
Würden Sie auch sagen, in den Niederlanden, also Sie kommen ja jetzt aus einem Land, das wirklich viele bekannte Künstler hervorgebracht hat, Rembrandt, Vermeer, Piet Mondrian, um jetzt mal nur so ein paar große zu nennen, würden Sie sagen, da ist es dann tatsächlich eher die nationale Kultur, auf die man sich beruft und man hat nicht so sehr das Gefühl, dass man zu einem europäischen Kulturraum gehört?
Nee, das ist auch wieder nicht so, weil, ja, ich weiß nicht, ob das vor allem in Holland ist, aber die Museen, die machen immer wieder ausländische Künstler. Also Rijksmuseum in Amsterdam, ich war da vor 2 Wochen, nach Jahren wieder mal da. Das war schrecklich, das war unglaublich.
Warum? Warum war es so schrecklich?
Es war viel zu voll. Vielen und viel zu voll. Man musste richtig Mühe tun, ein Bild zu sehen. Aber da kommen natürlich alle die Ausländer, die kommen Rembrandt und Vermeer und Frans Hals sich angucken. Aber ja, wir Holländer selbst, ich glaube, wir lieben auch Richard Long, weiß ich viel. Und die haben wir auch alle in den Museen. Ja.
Sie haben eben gesagt, Sie glauben nicht, dass es eine europäische Kultur gibt, eine europäische Kultur. Würden Sie sagen, kann auch nicht etwas sein, was uns alle zusammenhält als Europäer, neben zum Beispiel der Wirtschaft, die ja sicherlich die Europäische Union auch irgendwie zusammenhält?
Na, endlich, jetzt denke ich an meinen eigenen Beruf, Schriftsteller. Und ich komme ziemlich oft, wenn ich im Ausland bin ich meistens beruflich im Ausland, also Festivals, Lesungen und so weiter. Und ich denke, ich kann sagen, dass das vielleicht, nicht vor allem Literatur, aber wahrscheinlich alle Kunstarten, die sind richtig geeignet für das Zusammenhangbringende vielleicht. Weil ich bin natürlich nicht der einzige Holländer, der in Ausland geht. Es gibt mehr, aber es gibt auch sehr viele ausländische Schriftsteller, die nach Holland kommen. Und die haben dann Zuhörer bei Lesungen. Menschen lernen etwas nicht nur vom Buch, aber auch von das Land, von wo der Schriftsteller stammt. Und ja, ich denke, das kann man doch sagen, dass vor allem Kultur, vielleicht, ich habe gerade gesagt, es gibt meines Erachtens keine große europäische Kultur, aber andererseits denke ich jetzt gleich auch, es kommen auch amerikanische Autoren nach Holland und es gehen holländische Autoren nach Amerika. Und ja, vielleicht ist das dann doch mehr eine weltweite Zusammenhang in Kultur als nur eine europäische Zusammenhang.
Meint Gerbrand Bakker, niederländischer Schriftsteller und übrigens auch Gärtner. Und mehr über diese letzte Tätigkeit können Sie in Backers neuem Buch nachlesen. Das heißt Bäume weinen nicht und ist gerade vor knapp einer Woche im Suhrkamp Verlag erschienen. Wir haben allerdings nicht über Pflanzen, sondern über europäische Kultur gesprochen. Gestern haben wir noch über ihren neuen Film berichtet hier bei Kultur heute. Die Schauspielerin Isabelle Huppert war gerade bei den Filmfestspielen in Cannes im Wettbewerbsfilm Frankie zu sehen. Darin verkörpert sie eine todkranke Schauspielerin. In Paris war Isabelle Huppert gestern Abend auch zu sehen, allerdings nicht im Kino, sondern auf der Bühne im Théâtre de la Ville. Im Solostück Mary Said What She Said verkörpert Huppert Maria Stuart oder Mary Queen of Scots, die schottische Königin aus dem 16. Jahrhundert. Für das Stück ist Huppert mit zwei alten Bekannten zusammengekommen, dem Regisseur Robert Wilson, Bob Wilson genannt, und dem Autor Daryl Pinkney, die schon Anfang der 90er mit Huppert zusammengearbeitet haben. Jetzt also das Porträt einer starken Frauenpersönlichkeit. Eberhard Sprengen hat Mary Said What She Said für uns gesehen.
Lange Zeit steht eine Silhouette im üppigen Renaissance-Kleid vor einer großen weißen Fläche. Milde Lichtwechsel deuten dort atmosphärische Änderungen an, Dämmerungen, leichte Farbverschiebungen. Dann konturiert ein scharfes Licht von hinten die kunstvoll hochgesteckten Haare und viele weitere Minuten später wird auch das Gesicht sichtbar. Das ist, als diese Maria Stuart von ihrem James Bothwell spricht, ihrem illegitimen Geliebten, der wohl gemeinsam mit ihr den Ehemann Lord Darnley ermordete. Als sie ihn dann auch noch heiratet, bringt ihr das eine Revolte der schottischen Clansführer ein. Zu den schnellen Streicherklängen des Popkomponisten Ludovico Einaudi hetzt Starschauspielerin Isabelle Huppert in diesem ersten Teil durch ihren Text. Maria Stuart, dieser in Frankreich erzogene Renaissance-Mensch im Sturm der europäischen Intrigen und im Orkan der eigenen Leidenschaften, erlebt als erstes im kalten Schottland einen schlimmen Kulturschock. Was Friedrich Schiller in seinem großartigen Stück und Stefan Zweig in seiner exzellenten Biografie erläuterten, war eine einzigartige Verflechtung von privater Leidenschaft, gesellschaftlicher Umwälzung und politischer Intrige. Aber der afroamerikanische Autor Daryl Pinkney interessiert sich dafür eher nicht. Sein poetisch subtiler Prosamonolog beleuchtet private Details, biografisch-anekdotisches, fixe Ideen entlang einiger Leitmotive wie dem der vier legendären Marys. Das sind adlige Namensschwestern, die der künftigen Königin seit der Kindheit zur Seite standen. Leider ist in der bemühten französischen Übersetzung von der in Andeutungen sich vorantastenden Erzählung nur eine behäbig kunstwollende Prosa übrig geblieben. Bob Wilson benutzt sie hier noch mehr als in bisherigen Arbeiten lediglich als Material. Isabelle Huppert hat also nur eine relativ stumpfe Waffe beim Kampf um die akustische Bühnenhoheit. Die sehr laut eingespielte Musik des italienischen Komponisten ist ein Resümee der derzeit in Film und Fernsehen vorherrschenden Klangwelt. Gefällig banale Harmonik und pulsend auftrumpfende Rhythmik mit gelegentlich zur Beruhigung der Nerven eingefügten elegischen Passagen. Zunächst stemmt sich die Aktrice bewegungslos gegen dieses musikalische Lärmen der Welt, dann skizziert sie auf völlig leerer Bühne einige elegante höfische Tanzschritte. Später wird sie regelrecht zu einer von der Musik getriebenen, schreitet hastig in einer Diagonalen vorwärts und rückwärts, wirft dazu die Arme in die Luft mit zerstörtem Gesichtsausdruck, zur Hälfte noch Ärger, zur Hälfte schon Verzweiflung. Erst gegen Ende sind ihr Momente einer Stille vergönnt, die allerdings von der sehr vernehmbaren Lüftung im Ausweichspielort des Théâtre de la Ville kontaminiert wird.
Mon visage ne sera pas affligé lorsque j'arriverai à ce qui fait 2 pieds de haut et 12 pieds de long.
Maria Stuart, in einem der letzten von zahllosen Briefen, die sie in ihrer Gefangenschaft im Fotheringhay Castle verfasste. Sie spricht von der Unerschütterlichkeit, mit der sie sich dem Schafott stellen will. Das Rendezvous von Weltschauspielstar Isabelle Huppert und Weltgeschichtsstar Maria Stuart bleibt eine etwas leerlaufende theatrale Installation, die sich brav am langen Text abarbeitet und sich von einem Mainstream-Soundtrack überfluten lässt. Aber dann finden Regisseur Bob Wilson und Schauspielerin Isabelle Huppert, die 1993 einen gefeierten Orlando zustande brachten, doch noch in einer kleinen, geheimnisvollen Miniatur zusammen. In einer zauberhaften, von Theaterwolken verhangenen Szene steigt Bob Wilson aus dem Lärm der Welt und dem Geschwätz des Textes aus. Er inszeniert eine Maria wie im Jenseits mit Wilsons Stimme und den Lauten eines Sprachlosen.
My name is...
Je m'appelle... Paula.
Wie geht's denn?
My name is...
Jean. Je m'appelle...
Die Szene ist eine Erinnerung an die Anfänge von Bob Wilson, der zunächst mit Kindern mit Behinderung arbeitete. Diese eingefügte Szene ist auch als Verbeugung vor dem Théâtre de la Ville zu verstehen. Denn an diesem Theater fand 1991 seine französische, europäische und internationale Entdeckung statt mit dem Stück »Dief mein Glanz«.
Nicht nur, aber auch die Lüftung im Théâtre de la Ville hat unserem Kritiker Eberhard Spreng das neue Solostück von Isabelle Huppert ein wenig verdorben. Vielleicht läuft es im September in Hamburg ja besser. Da wird Mary Said What She Said im Thalia Theater aufgeführt. Viele Schulkinder in Deutschland sind ihm im Unterricht begegnet und auch weltweit ist es bekannt geworden. Das rosa Kaninchen der Schriftstellerin Judith Kerr. Eigentlich der Pink Rabbit, denn ihre eigene Geschichte schrieb Kerr auf Englisch. 1933 war die in Deutschland geborene Kerr mit ihrer Familie vor den Nazis geflüchtet. Jetzt ist die international berühmte Kinderbuchautorin und Zeichnerin im Alter von 95 Jahren gestorben, kurz vor ihrem 96. Geburtstag Mitte Juni. Ute Wegmann erinnert an Judith Kerr.
Es war eben ein anderes Leben, nicht wahr? Mit dem Kaninchen.
Sagte Judith Kerr und sprach über das rosa Kaninchen, das sie Anfang 1933 in der Berliner Wohnung zurücklassen musste, als sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Deutschland verließ und dem Vater in die Schweiz folgte. 40 Jahre nach ihrer Emigration, im Jahr 1971, schrieb Judith Kerr eine Trilogie über ihre Kindheit und Jugend und die Zeit bis zum Jahr 1956.
Ich fand es großartig, von Berlin wegzugehen. Ich fand es viel interessanter, als mein Vater und ich in Paris waren und mal aus dem Fenster schauten. Und da sah man die Dächer von Paris. Habe ich gesagt, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein?
Im Berlin der 20er Jahre erlebte Judith Kerr eine glückliche Kindheit. Sie war 9 Jahre alt, als die Familie emigrierte und sie wusste nichts von Nazis und Rassenhass. Die Aufenthalte im Ausland waren für das Mädchen ein großes Abenteuer.
Ich hätte bloß nicht eine normale Kindheit haben möchten. Meine Eltern hätten das wahrscheinlich anders angesehen. Aber ich glaube, mein Bruder hätte das auch gesagt.
Judith Kerr besuchte nach dem Krieg die Central School of Arts and Crafts. Ein Rembrandt wollte sie werden und unterrichtete kurzzeitig an einer Zeichenschule. Dann lernte sie Anfang der 50er Jahre den bekannten BBC-Drehbuchautor Nigel Neal kennen, Erfinder der Quatermass-Serie. Neal holte Judith Kerr als Lektorin und Drehbuchautorin zum Fernsehen. Aber Judith Kerr wollte zeichnen.
Ich bin Zeichnerin, ich bin nicht Schriftstellerin. Es ist ja gar nicht das Zeichnen, es ist das Sehen. Im Kopf zeichnet man die ganze Zeit eigentlich, denn man geht herum und sieht die Welt und dann, ich kann das nur auf Englisch sagen, in your head you rearrange things slightly because they look better. Also man tut es die ganze Zeit. It's an obsession. Und wenn man eine Arbeit hat, die man liebt, dann ist das ein Riesenglück und auch eine Riesenhilfe dagegen, wenn man irgend welches Unglück hat. Es ist wahrscheinlich so wie für andere Menschen die Religion. Es ist etwas außerhalb von einem selber, was wichtiger ist als alles andere, nicht?
Im Jahr 1968 zeichnete sie das erste von über 20 Bilderbüchern. Ein Tiger kommt zum Tee. Eine Erfolgsgeschichte mit 5 Millionen verkauften Exemplaren. Dem Tiger folgten viele Tiergeschichten, vor allem aber die Alltagsgeschichten der Familie Thomas und ihrer schusseligen, verträumten Katze, Mock the Forgetful Cat. Eins ihrer letzten Bilderbücher, My Henry, hat sie ihrem Mann gewidmet. Es ist die surreale Geschichte einer alten Dame, die sich jeden Nachmittag mit ihrem verstorbenen Mann zu neuen Abenteuern trifft. Denn zwischen 4 und 7 Uhr hat er Ausgang und sie machen Dinge, die sie im Leben nie gemacht haben. Glaubte sie an ein Leben nach dem Tod?
Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber man weiß ja nicht. Ich denke manchmal, weil doch nichts in der Welt vergeht eigentlich. Also alles, unsere Knochen werden wieder, ich weiß nicht, Gräser oder Blumen oder ich weiß nicht was. Also denke ich manchmal, was passiert denn mit unseren Gedanken? Die sollen doch auch nicht verschwendet werden. Und da denke ich manchmal vielleicht, besonders weil ich so liebe, die Dinge zu sehen, vielleicht gibt es dann irgendwo ein Parallel Universe oder so etwas, wo irgendwie diese Dinge bleiben.
Noch im hohen Alter zeichnete sie jeden Tag. Die Arbeit war ihre Leidenschaft, die Anerkennung für ihre Geschichten hielt sie im Leben. Ihr Humor war von einzigartiger Lakonie. Schon 1990 sagte Judith Kerr anlässlich eines Besuchs in Berlin:
Ich bin jetzt 67, ewig kann man ja nicht leben und es ist herrlich gewesen.
Die Schriftstellerin Judith Kerr ist gestorben, sie wurde 95 Jahre alt. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu der Frage, hat sich einer der berühmtesten zeitgenössischen Künstler heimlich zur Biennale von Venedig geschlichen und niemand hat es gemerkt? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Gemeint ist natürlich der britische Streetart-Künstler Banksy, der nach Darstellung auf seinem Instagram-Account in der Nähe des Markusplatzes einen Straßenstand aufgebaut hat. Zu sehen sind mehrere Gemälde, die sich zu einem großen Kreuzfahrtschiff zusammenfügen. Daneben steht ein Schild Venice in Oil, eine Anspielung auf die Verschmutzung durch Kreuzfahrtkolosse. Den Stand hat ein Pressefotograf abgelichtet und auch den mutmaßlichen Straßenverkäufer angesprochen, der sich auf dem Bild hinter einer Zeitung versteckt. Der ältere Mann habe aber nicht geantwortet und auch sein Gesicht hinter einer Kappe fast gänzlich verborgen. Banksy hält seine Identität seit Jahren geheim. Auch deshalb hat sich ein riesiger Hype um ihn entwickelt. Now so long. Sang Leonard Cohen, verliebt in die schönste Frau der Welt, Marianne Ihlen. Mehr als 50 Briefe des kanadischen Sängers an seine Muse werden in New York versteigert. Die Briefe wurden aus verschiedenen Städten weltweit abgeschickt, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Sie dokumentierten eine der mitreißendsten Liebesabenteuer dieser Zeit und die Verwandlung eines jungen Mannes in einen großartigen Künstler. Eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen, die Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz, bekommt einen Platz in der Walhalla. Mit vielen ihrer Werke wandte sie sich gegen Krieg und soziale Ungerechtigkeit. Die Büste soll am kommenden Mittwoch in dem klassizistischen Bau in Donaustauf nahe Regensburg enthüllt werden. Ehre plus Geld bekommt die Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Sie erhält den mit 20.000 Euro dotierten nationalen Bibliothekspreis. Auf beispielhaft strategische Weise reagiere sie mit neu entwickelten Angeboten und digitalen Services laufend auf die gesellschaftlichen und medialen Veränderungen und positioniere sich so als öffentlicher Ort mitten in der Stadtgesellschaft, hieß es in der Jurybegründung. Die ZLB ist mit jährlich 1,5 Millionen Besuchern und Besucherinnen die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Nach den Nachrichten kommen hier die Informationen am Abend. Auch darin geht es um die Europawahl. Anna Kohn ist mein Name und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.